Groß ist unser Gott. Dankeschön, Renate, für dieses Eingangsstück. Und auch damit möchte ich euch ganz herzlich heute Morgen hier begrüßen. Welch ein buntes Bild. Ich sehe große und kleine, alte, junge, dicke, dünne und sicherlich auch einiges, was ich nicht sehe, an kranken, gesunden, fröhlichen, traurigen, hoffnungsvollen, niedergeschlagenen, welche die heute Geburtstag haben oder keinen Geburtstag haben. Es ist ein wunderschönes Bild von hier vorne. Ein buntes Bild, und ich denke immer, der Gott, der solche bunten Menschen schafft, der muss selber eigentlich auch bunt sein. Der kann keine graue Eminenz sein. Und darüber freue ich mich immer wieder. Und egal, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, jedem will unser Gott heute Morgen begegnen. Und jeder und jede, die hier ist, von euch, will ja auch Gott begegnen, denn sonst wärt ihr nicht hier. Und damit ein herzliches Willkommen. Wer war denn letzten Sonntag in Friedensdorf im Gottesdienst? Okay, super. Ich wollte mal nachfragen, habt ihr Nachrichten aus Stuttgart bekommen? Nein? Auch nicht aus der Umgebung? Schade. Dann müssen wir noch ein bisschen dranbleiben. Und alle, die sich jetzt fragen, hä, Stuttgart? Was war das? Die können ja vielleicht im Nachhinein sich mal erkundigen bei denen, die da waren, was es mit dem Stuttgart auf sich hat. Ich grüße euch mit der Losung für den heutigen Tag. Und sie beinhaltet einen gewaltigen Anspruch. Sie steht in 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das sind bekannte Worte. Und ich frage mich, wie soll das gehen? Wie ist das zu schaffen? Die für mich erlösende Antwort steht in dem zugehörigen Lehrtext aus 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil wir seine geliebten Kinder sind, hat er die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir ihn lieben können und die anderen Menschen lieben können. Und diese Liebe sehen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen, dort, wo Jesus für uns starb. Und so wollen wir diesen Gottesdienst heute Morgen hier feiern, im Namen des Vaters, des Schöpfers, der uns schützt, im Namen des Sohnes, der sich für uns gegeben hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit Kraft und Trost zur Seite steht. Ich möchte mit uns beten, und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Wenn es nicht geht, dann bleibt einfach auch sitzen. Lieber Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der sich auf den Weg gemacht hat, um dir zu begegnen. Und ich danke dir, dass wir das so gemeinsam erleben dürfen und dass es trocken ist. Und ich bitte dich einfach auch, dass es so bleibt. Danke für all das Gute, was du uns schenkst, aber am allermeisten danke, dass du uns liebst, dass du dafür gesorgt hast, dass wir frei und offen zu dir kommen können. Und so danke ich dir auch, dass du jetzt hier bist, und ich bitte dich um deinen Geist für die, die reden und für die, die hören. Sei du jetzt hier. Danke dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. So, und wir werden jetzt ein kleines Anspiel sehen, in dem es um die Wahl eines neuen Pastors geht. Aber keine Angst, ihr lieben Pastoren, die ihr heute hier seid. Die Handlung ist rein erfunden und keiner braucht, um seine Stelle zu bangen. Man merkt es schon allein daran, dass es fiktiv ist. Der Pastor hat nämlich eine Sekretärin. Das kann ja nicht real sein. So, ich bitte euch beiden jetzt um das Anspiel.
Guten Morgen, Frau Haubach. Na, was liegt denn heute an?
Guten Morgen, Pastor Kamm. Ich habe Ihnen die Bewerbung für Ihre Nachfolger schon mal auf den Schreibtisch gelegt. Im Vorhinein habe ich etwas recherchiert. Man darf ja mittlerweile leider nicht mehr alles glauben, was in so einem Bewerbungsschreiben steht.
Okay.
Also, wenn Sie mich fragen, das wird nicht einfach.
Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Wen haben wir denn hier? Adam. Steht zu sehr unter dem Einfluss seiner Frau. Außerdem geht das Ehepaar öfter nackt im Wald spazieren. Ach du liebe Zeit. So, Noah. Hat viele Jahre Predigterfahrung, aber keine einzige Bekehrung vorzuweisen. Na gut, der ist dann ja auch nichts. Wir wollen ja nächstes Jahr Pro Christ durchführen. Josef. Ein tiefer Denker, hat aber einen Gefängnisaufenthalt im Führungszeugnis. Ja, ist dann gar nichts Gescheites dabei. Mose. Neigt zu Wutausbrüchen und außerdem stottert er. David. Eventuell gut als Lobpreisleiter, ist sehr musikalisch, hat aber keinen guten moralischen Charakter. Frauengeschichten. Ach du liebe Zeit. Salomo. Ein weiser Mann. Was? Hat 1000 Frauen? Die kriegen wir doch nie alle im Pastorenhaus unter.
Ich hab doch gesagt, das wird nicht einfach.
Naja, Elia. Hat Depressionen, wenn er unter Druck steht. Na gut, den hat er ja deinem Dau total ständig. Dann ist er die halbe Zeit krank. So, Jona.
Den Jona, den habe ich sogar schon mal angerufen. Klang eigentlich relativ vielversprechend, aber dann hat er angefangen, mir eine Geschichte zu erzählen, dass er schon mal von einem Fisch verschluckt worden wäre. Also da habe ich lieber wieder aufgelegt.
Okay, das klingt komisch, ja. Johannes. Sieht aus wie ein Hippie, isst nur Heuschrecken. Wo kriegt man denn bei uns hier Heuschrecken her? Da kannst du ja bis nach Frankfurt fahren. Oder gibt's sie mittlerweile bei Aldi? Petrus neigt auch zu Zornausbrüchen. Timotheus, der ist viel zu jung. Jesus, im Prinzip ein guter Mann, hat aber ständig Zoff mit den Theologen. Also den brauchen wir hier im Dautvertal auch nicht. Wir brauchen jemanden, der mit jedem kann. Paulus.
Der Paulus, der ist eigentlich nicht schlecht. Er ist eine Leitungspersönlichkeit, aber der predigt wiederum sehr lange. Dann schlafen uns die Leute hier am Ende noch ein. Und schauen Sie mal, was ich im Netz an Vorwürfen gegen ihn gefunden habe. Ich habe es Ihnen aufgeschrieben.
Ah ja, ich sehe es. Betrügerisch, hinterlistig, will Menschen gefallen, schleimt sich ein, habsüchtig, ehrsüchtig, ein absoluter Angeber. Er hat mal geschrieben, er sei heilig, gerecht und untadelig.
Naja, also man weiß ja nicht, ob es stimmt. Er bestreitet die Vorwürfe ja vehement.
Ja, okay, wird vielleicht schon was dran sein. So. Das war's. Wie das hier weitergehen soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache jetzt erstmal Pause und dann zeige ich dem Pastor Kiene meinen neuen Porsche.
Einige der wichtigsten Männer aus der Bibel hätten vielleicht wenig Chancen bei uns in unseren Gemeinden. Der letzte Bewerber war der Paulus, der, um den es heute gehen wird. Ihr habt die Vorwürfe noch im Ohr. Und im zweiten Kapitel an die Thessalonicher setzt er sich mit diesen Vorwürfen auseinander, indem er der Gemeinde sagt, liebe Leute, ihr wisst doch, wie es war, als ich bei euch war, wie ich mich verhalten habe. Darüber werden wir in der Predigt unter anderem auch etwas hören. Und doch, als ich mir das so überlegt habe und durchdacht habe, habe ich gedacht, Gott baut sein Reich mit Menschen. Mit Menschen wie du und ich. Andere Menschen hat er nicht. Andere braucht er nicht und andere will er auch nicht. Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, Menschen, die gerade, weil sie menschlich sind, sich gebrauchen lassen von ihrem Herrn.
Es blieb nicht ohne Wirkung. Mit diesem Satz beginnt Paulus das zweite Kapitel. Die Botschaft von Jesus Christus blieb nicht ohne Wirkung. Es hat ganz unterschiedliche Wirkungen hervorgerufen. In Apostelgeschichte 17 lesen wir einiges davon. Die Juden wurden eifersüchtig, heißt es dort. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie zum Haus von Jason und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie dort ankamen, fanden sie die beiden nicht. Sie schleppten Jason hinaus zu den Stadtobersten. Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind auch jetzt hier in unserer Stadt angekommen. Jason hat sie sogar in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei jetzt König, dieser Jesus Christus. Mit diesen Worten versetzten sie die ganze Volksmenge in große Aufregung. Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution bezahlen, um dann freigelassen zu werden. Große Tumulte, die Botschaft von Jesus Christus wirkt. Auf der einen Seite Bekehrungen, worüber sie sich freuen, und auf der anderen Seite eben dieser Widerstand. Interessant, 1860 ein ähnliches Bild hier im Dautphetal. Ich möchte euch mal einige Zeilen vorlesen. Der ein oder andere wird dieses Buch auch kennen. Ich habe auch einige dabei. Wer gerne in der Geschichte der Dautphetaler Gemeinden stöbern will. Also, 31. Juli 1860. Ergeht ein Schreiben des Kreisamtes Biedenkopf an die Bürgermeister in Dautphe, Friedensdorf, Holzhausen, Allendorf, Mornshausen, Silberg und Eckelshausen. In ihm wird berichtet, dass das Kreisamt Mitteilung bekommen hat von dem Wirken der Baptistenprediger Richter aus Dillenburg und Brockhaus aus Elberfeld. Sie versuchen, die religiöse Erweckung im Kreis Biedenkopf, besonders in der Pfarrei Dautphe, für ihre Zwecke zu nutzen. Sie haben in verschiedenen Orten des Kreises, besonders in Friedensdorf, Dautphe und Wolfgruben, vor zahlreichen Versammlungen religiöse Vorträge gehalten und sich mit den Führern der Konvikel in Verbindung gesetzt, um die Mitglieder zum Baptismus zu verleiten. Es ergeht die Anweisung an die Bürgermeister dieser Orte, wenn die genannten Prediger erscheinen, um Versammlungen zu halten, sollen sie sofort ausgewiesen werden. Sollte der Ausweis nicht Erfolge geleistet werden, sind die Betreffenden sofort zu arretieren und dem Kreisamt vorzuführen. Interessant, oder? Auch hier im Dautphetal. Also die Botschaft von Jesus Christus ist auch hier im Dautphetal immer wieder ein Thema und zeigt Wirkung. Nicht nur die Botschaft zeigt Wirkung, sondern auch Jesus Christus zeigt hier Wirkung. Menschen geben ihr Leben Jesus Christus und sagen Ja zu diesem Leben. Sie lassen sich in die Gemeinde einsetzen, sie lassen sich in die Gemeinde von Jesus Christus mit hineingeben. Und so werden Gemeinden hier im Dautphetal gebaut. Ja, nicht nur im Dautphetal, sondern auch im ganzen Hinterland. Gott hat seine Geschichte hier geschrieben. Gott hat seine Geschichte mit Gemeinden geschrieben und es ist auch noch heute so. Er will hier Geschichte mit dir schreiben. Jetzt können wir an diesen guten alten Zeiten festhalten und ein wenig da auch in Erinnerungen schwelgen. Ja, die Wirkungen von damals, die waren doch groß. Zuerst waren es kleine Versammlungen. Daraus sind Gemeinden entstanden mit festen Gemeindehäusern, vielen Mitgliedern, große Kürze der großen Geschichte Gottes hier im Dautphetal? Kommen jetzt nur noch kleine weitere Randnotizen da dazu? Oder gibt es einen ganz neuen Band von der Geschichte Gottes hier im Dautphetal? Wir springen mal in das Jahr 1998. Hier werden sich wahrscheinlich ein paar mehr Leute erinnern als an 1860. Das Projekt Neu anfangen. Zu diesem Projekt gibt es folgende vorbereitende Veranstaltungen, an denen sich die Kirchengemeinden und die freievangelischen Gemeinden im Dautphetal beteiligen. 26. März, Projektversammlung in der FEG Dautphe. 13. Mai, Projektversammlung in der FEG Friedensdorf. 23.06. Projektfest in Herzhausen an der Schutzhütte mit Grillen. 21. bis 23. September, Seminar vom Glauben reden, in der FEG Friedensdorf und im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Holzhausen. 8. Oktober, Projektversammlung im Evangelischen Haus, Gemeindehaus in Wolfgruben. 1. Dezember, Projektversammlung in der FEG Hommertshausen. Neu anfangen ist nicht eine Aktion, so steht es hier. Es ist der Anfang eines neuen Weges. Neu anfangen. Über meinen Glauben nachdenken, über meinen Glauben reden, dem anderen zum Glauben auch einladen. 1998. Über den Glauben nachdenken. Über meinen Glauben reden und andere zum Glauben einladen. Gute 20 Jahre her, heute immer noch gefühlt top aktuell. Und sicher auch ein Motto, was Paulus ebenfalls berücksichtigt hat. Er geht dorthin, er denkt über seinen Glauben nach, er erzählt davon und ladet andere Menschen ganz bewusst auch dazu ein. Nicht immer ganz einfach. Er kriegt immer wieder auch wirklich körperliche Hiebe zu spüren, aber davon lässt er sich nicht unterkriegen. Lässt sich nicht unterkriegen, ist eigentlich falsch ausgedrückt. Gott ist es, der ihn immer und immer wieder auch aufbaut, der ihm den Rücken stärkt und sagt, mach weiter mit dem, was du hier angefangen hast. Verkünde weiter die frohe Botschaft und dieses Projekt Neuanfang in Thessalonich wird unheimlich groß werden. Lass dich nicht entmutigen von dem Widerstand und den Wirkungen, die mein Wort hier erzeugen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir schon sehr, sehr viel von Paulus lernen. Woher er seine Kraft und seine Motivation nimmt. Nicht aus sich selbst heraus. Ich glaube, für uns ist es auch klar, wenn wir selbst anfangen, nur mit unseren eigenen Kräften Gemeinde zu bauen, dann ist das auch schon zum Scheitern verurteilt. Jede Organisation, jede Struktur, jedes Programm, das wird wahrscheinlich nichts helfen, wenn wir an der Stelle nicht auf Gottes Kraft vertrauen. Neu anfangen, auch in deinem Leben, fängt an, an Gottes Kraft Anteil zu haben. So schreibt Paulus im 2. Vers des heutigen Predigttextes: Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkünden, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Gott hat ihnen die neue Zuversicht gegeben, ganz neue Hoffnung und den Ausblick, was da wohl noch kommen mag. Er hat ihm eine Vision ins Herz gelegt, was dieses Wort bewirkt, was der Glaube bewirken wird dort, wenn er predigt. Sie stellen sich also ganz bewusst immer und immer wieder in den Dienst Gottes. Und in dieser Verbindung, da bekommen sie die Kraft und die Zuversicht. Die Hoffnung, dass dieses Evangelium weitere Wellen schlägt, dass Menschen auch das erkennen und dann selber zur Gemeinde hinzugefügt werden. Dieses Angebot, was Jesus dir und jedem anderen auch macht, folge mir nach, das beantworten sie mit einem ganz klaren Ja. Aber es bleibt nicht nur bei dem Wort Ja und der Antwort, sondern auch ihr Denken, ihr Handeln, ihr Herz und ihre Motivation wird davon beeinflusst. Das ist das Vorbild Paulus, so wie er angesprochen wurde. Und Christoph hat in seiner Predigt von dieser Type gesprochen. Und du kannst dir jetzt selber überlegen, ja, wie ist es denn bei mir? Passe ich denn auch in dieses Vorbild? Stimmt meine Antwort überein? Wie ist denn das mit meinem Denken, meinem Handeln, meinem Herz und meiner Motivation? Kann ich mir vielleicht eine Scheibe von Paulus nochmal abschneiden? Und der Blick in den Spiegel kann dir hier weiterhelfen. Und Paulus führt sein Verhalten einfach auch noch weiter aus. Sein Verhalten im Dienst von Jesus Christus. Denn er muss sich jetzt sogar verteidigen. Weil ihm vorgeworfen wird, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass er es doch nur für sich macht, für seine Anerkennung. Er wollte niemanden täuschen. Er wollte keinen über den Tisch ziehen, keinen manipulieren. Er wollte keine Märchen erzählen von irgendjemandem, was nicht stimmt. All das wird ihm vorgehalten. All das wird ihm vorgehalten aus dem Grund, um diese Botschaft von Jesus Christus klein zu machen. Immer wieder kleine Kerben und Macken da reinzuschlagen, dass diese frohe Botschaft gar nicht mehr so ansehnlich ist. Macht Paulus es etwa nur für den Applaus? Für die Anerkennung, die er von Menschen bekommt? Auch wichtige Fragen für dich persönlich. Für wen setzt du dich denn an dieser Stelle ein? Für Paulus ist es ganz klar, ich mache es alleine für Gott. Er ist derjenige, der mir diese Anerkennung gibt. Aus ihm heraus mache ich das Ganze. Wie ist es bei dir? Machst du es auch wirklich nur aus Gott heraus? Werden wir von der Meinung von anderen angespornt oder zurückgehalten und auch ausgebremst? Ist uns die Wirkung, die wir erzeugen, vielleicht unangenehm, wenn wir den Glauben auch leben? Allein Gottes Meinung zählt. Das ist etwas, was du dir auch mitnehmen kannst. Allein Gottes Meinung über dich und dein Leben zählt. Ganz egal, was andere Menschen davon denken. Lass dich da nicht beeinflussen und schon gar nicht auch ausbremsen. Paulus nimmt uns mit hinein und lässt uns einen kleinen Blick mal hinter die Kulissen schauen, im Vers 4. Gott selbst hat uns geprüft und für vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkünden, deshalb und nur deshalb sagen wir sie auch weiter. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Das zeigt eine ganz tiefe Beziehung, die Paulus hier hat. Es ist eine Klarheit und eine Festigkeit, wo Paulus sich immer und immer wieder auch genau darauf stützt. Ich bin geprüft. Ich bin für wert geachtet in Gottes Augen. Mehr brauche ich doch gar nicht. Und er ist es, der mein Herz kennt, meine Motivation, und vor ihm muss ich mich rechtfertigen. Es ist schön zu lesen, dass Paulus das soweit wahrnimmt und auch für uns einfach das uns überliefert hat. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt an der Stelle, er wurde für brauchbar gefunden. Klingt ein bisschen abschätzend. Ein anderer sagt, er wurde für tauglich gefunden. Du bist tauglich, du bist brauchbar. Gott will dich gebrauchen bei dem Bau seines Reiches, bei dem Bau seiner Gemeinde. Und er selbst ist es, der dich prüft. Und er selbst ist es, der dir diesen Wert auch gibt. Du bist ein Kind Gottes, ein wertvoller Mensch, tauglich in Gottes Augen eingesetzt zu werden. Und wieder, ganz egal, was andere auch sagen. Ganz egal, was andere sagen, denken und welche Wirkungen sie dir wieder zurückspiegeln. Gott selbst ist es, der dich aufs Neue immer und immer wieder beauftragt und gebraucht. Am Kreuz hat er das für dich bestätigt, weil er sagt, ich will mit dir in dieser Gemeinschaft leben. Und ich möchte, dass du diese frohe Botschaft erstmal in deinem Leben erlebst. Und wenn du das klar hast und für dich angenommen hast, dann trag es hinaus. Denn diese Botschaft, die kann jeder andere auch hören. Du bist ein Kind Gottes, aber auch ein wertvoller Mitarbeiter im Reich Gottes. Diese Wahrheit, wenn wir die für uns verinnerlicht haben, auch für uns in unseren Gemeinden, dann kann das nochmal ganz andere Kräfte auch freisetzen und Wirkungen hervorrufen. Daran können wir uns immer wieder festhalten. Und schlussendlich müssen wir uns auch genau daran messen. Ganz egal, ob 1860, 1998 oder 2021, es ist Gott, der dich gebraucht, der dich beruft und der mit dir unterwegs sein will. Und weil Gott selbst uns beauftragt und unseren Wert gibt, können wir wirklich selbstbewusst losziehen. Ganz egal, was ein anderer sagt. Gott will damit Geschichte schreiben. Er will mit dir Geschichte schreiben und du darfst diese Wirkungen erleben. Ja, du wirst auch beide Wirkungen erleben. Ablehnung, Freude, Dankbarkeit, Zurückweisung. All das sind Wirkungen des Wortes Gottes. Wir sind beauftragt, wir sind wertgeschätzt. Und jetzt kommt das Herausfordernde an dieser Sache, wie wir den Auftrag ausführen. Nicht mit erhobener Nase. Nicht über die Menschen hinwegzusehen. Fingerspitzengefühl brauchen wir an dieser Stelle. Was sage ich wann? Wann schweige ich lieber? Wann lasse ich Taten wirklich auch besonders sprechen? Und wann soll ich einfach mal hören und vom Heiligen Geist auch geleitet werden? Paulus macht das auch sehr deutlich, wenn er schreibt, Als Apostel von Jesus Christus hätten wir bei euch doch auf unsere besondere Autorität pochen können. Stattdessen gingen wir liebevoll. Liebevoll mit euch um wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Eine andere Sichtweise. Aber nur weil du Gottes Liebe für dich erfahren hast, weil du Ja gesagt hast, weil der Wert von Jesus am Kreuz dir bewusst ist und du erkannt hast, was es mit diesem Jesus auf sich hat, ist es noch lange nicht dran, sich über andere Menschen zu erheben. Und auch nicht, weil du im Namen des Herrn unterwegs bist, hast du die Berechtigung, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen. Menschen mit hineinzunehmen, Menschen zu begegnen auf eine gute Art und Weise. Aus der Geschichte können wir lernen, dass es an mancher Stelle doch nicht ganz so einwandfrei klappt. Wir schauen nochmal hinein. Geschichte von Daud Vital. Unglaublich spannend, unglaublich spannend. Es kommt dabei zu Entgleisungen. Ja. Ähnlich wie die folgenden in Friedensdorf beschrieben werden, Näheres dazu auch in Dautfe. Also wie gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr. Auch nach Friedensdorf breiten sich die Schwärme aus. Es kommt zu Teufelsaustreibungen, Krämpfen und Zuckungen etc. und deren angeblichen Heilung durch Handauflegung. Heinrich Bamberger ist hoch in den 30er Jahren und wie die anderen Hauptmitglieder unverheiratet. Er fordert am 6. Januar 1860 den Dautfer Kirchenvorstand Gerlach auf, er möge ihm seine Tochter nach Friedensdorf mitgeben. Der Herr habe ihm kundgetan, dass ihm dieses zum Weibe bestimmt sei, die Ehe den Gläubigen würde im Himmel geschlossen. Er wolle eine geistliche Ehe mit dem Mädchen führen. Dieses Ansinnen wurde von Gerlach natürlich zurückgewiesen. Ja, von Gott beauftragt, eine Weisung bekommen zu haben. Komisch, dass das irgendwie dann auf Widerstand auch trifft. Was macht das mit Menschen, allein nur von dieser Autorität irgendwie angesprochen zu werden? Es geht darum, dass wir Gottes Liebe hinaustragen und ganz egal, ob es eine Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen ist oder zwischen den Menschen, eine Aufforderung, eine Befehlsform, der Imperativ hat hier nichts zu suchen. Wir werden immer und immer wieder herausgefordert, mit unseren Menschen an der passenden Stelle auch umzugehen. Richtig zu reden, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und Paulus legt da hier einen ganz besonderen Wert auch darauf. Er ist ganz besonders bedacht, keinem auf den Schlips zu treten. Ja, sogar seinen eigenen Brüdern und Schwestern will er nicht zur Last fallen. Ein hohes Gut trägt er hier mit sich. Er will ehrlich, klar und verständlich kommunizieren und das, was er in sich fühlt und mitträgt, diese Liebe Gottes hinaustragen. Das Gegenüber, das ist ihm wichtig. Denen auf Augenhöhe zu begegnen, den Theologen wie ein Theologe, den Sklaven wie ein Sklave und den Juden wie ein Jude. Dafür schon mal herausfordernd, den anderen zu sehen und wahrzunehmen, zu erkennen, was der andere braucht, und dann selber zu wissen, wie ich ihm denn auch gegenübertrete. Was treibt mich denn an, mit demjenigen über den Glauben zu sprechen? Sehe ich ihn auch als Kind Gottes, als wertvoller Mensch oder als Missionsobjekt? Komme ich dahin mit einem überschwänglichen Herz voll Liebe oder mit der nächsten Mitgliedsnummer? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne diese Gedanken und diese Gefühle sehr, sehr gut und sie sind doch nur auch allzu menschlich. Anerkennung zu bekommen, sich für die Gemeinde einzusetzen und hoffen, dass die Gemeinde auch wächst, all das ist doch nur menschlich. Und deshalb greift das Paulus auch in einem ganz zentralen Vers auf, der Vers 8. Er gibt hier eine weitere Eigenschaft preis zu diesem Vorbild. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Ein zentraler Vers, der es eigentlich auf den Punkt bringt, was unsere Motivation sein kann, Menschen gegenüberzutreten auf die richtige Art und Weise. Einen anderen lieb zu gewinnen, selbst wertgeschätzt zu sein von Gott, und dadurch auch andere Menschen wertschätzen zu können. Sie gewinnen sich lieb. Aus einem Fremden wird ein Freund. Aus einer angespannten Beziehung wird eine Beziehung, wo man miteinander auch reden kann. Keiner soll aber dem anderen irgendwie zur Last fallen. Es soll nichts passieren, wo diese frohe und rettende Botschaft irgendwie eine Macke bekommt, weil sie so gut und weil sie so wertvoll ist. Alles das Reden, das Handeln, alles was gezeigt wird, soll diesem Evangelium keinen Schaden zufügen. Es soll kein Geschmäckle bekommen an der Stelle. Ist uns das eigentlich auch immer wieder bewusst? Dass wir etwas Wunderbares haben, aber mit dem, was wir sagen und tun, vielleicht da etwas negativ, eine negative Schicht drauflegen? Paulus, es ist so wichtig, dass diese Botschaft rein und klar und verständlich bleibt. Und deshalb setzt er die Messlatte unheimlich hoch und erwartet von den Menschen auch dort, dass sie genauso auch leben. Er fordert sie auf, ein Leben zu führen, was heilig, was gerecht und was fehlerfrei ist. Ein Leben so zu führen, empfinde ich als wirklich unmenschlich. Mit ihrem Denken, mit ihrem Handeln und ihren Worten und Taten. Das soll jede Faser, soll das frohe, die frohe Botschaft weitertragen und Gottes Liebe immer wieder erneut auch zeigen. Paulus schreibt von sich selbst, dass er ein tadelloses Leben führt. Ein Leben, ohne sich irgendwie etwas zu Schulden kommen zu lassen. Paulus ist aber immer noch Mensch. Und so sind wir auch genau nur Menschen. Schuldfrei zu sein, nach unserer Bekehrung, in einem Leben mit Jesus Christus, das funktioniert doch nicht. Er erwartet es von den Thessalonichern. Und an dieser Stelle muss ich sagen, steige ich aus diesem Vorbild. Diese Schuhe, die Paulus hier mir vor die Füße stellt, die sind mir zu groß. Also mein Leben ist nicht tadellos, mein Leben ist nicht schuldfrei und auch nicht frei von Fehlern. Dazu bin ich einfach nur Mensch. Meine Worte, mein Handeln, mein Reden, mein Denken, all das zeigt immer wieder Fehler, die andere immer wieder sehen und genauso auch ich. Was heißt es aber jetzt? Nehme ich mich zurück? Lasse die Superstars, wie wir sie gerade am Anfang schon gehört haben, das alles machen? Werfe ich die Flinte ins Korn und setze mich in die letzte Reihe der Gemeinde und sage, ich bin hier nur passives Mitglied? Das kann es doch nicht sein. Wir haben gehört, dass Jesus dich berufen hat, dass Gott dich gemacht hat mit dem, wie du bist und wertgeschätzt hat, und er beruft dich und er will auch, dass du der Mitarbeiter bist. Jesus baut nicht nur sein Reich mit den Superstars, die anscheinend tadellos und fehlerfrei sind, sondern er baut sein Reich mit uns, mit Menschen, die Stärken und Schwächen haben, die Erfolge erringen, aber auch Niederlagen erleiden. Genau mit denen wird Gemeinde und Reich Gottes gebaut. Du willst das schwarz auf weiß haben? Dann schau mal in den letzten Satz des Predigttextes. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Das ist dein Auftrag. Daran kannst du dich ganz bewusst auch festhalten, wenn du wieder mal merkst, es hat was nicht geklappt. Wenn du wieder mal auf die Vergebung von Jesus Christus angewiesen bist. Geschaffen und wertgeachtet durch Gott, den Schöpfer, können wir ein heiliges Leben führen. Gerettet und befreit durch Jesus Christus können wir ein gerechtes Leben führen. Und geleitet vom Heiligen Geist können wir ein tadelloses Leben anstreben. Anstreben und dann immer Stück für Stück Jesus ähnlicher zu werden. Es ist der dreieine Gott, der in unserem Leben im Fokus stehen soll. Nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unserer Gemeinde. Er ist es, der uns befähigt und motiviert, der uns anleitet und begleitet. Und er ist es, der uns auch beauftragt. Mal schauen, wo die Geschichte von dir und die Geschichte der Dautphetaler Gemeinden einfach auch so hinführt. Er ist es, der Begabungen schenkt und der dir das Herz für andere Menschen auch immer wieder mit Liebe füllt. Auch wenn es echt Stinkstiefel sind, und da haben wir sicher auch genug. Hier im Dautphetal, aber auch in unseren Gemeinden. Ja, auch da brauchen wir die Liebe füreinander und den Blick aufeinander. Drei Sachen, die du noch mitnehmen kannst, neben dem, was du schon gehört hast. Über meinen Glauben nachdenken. Bin ich mir bewusst, dass ich ein Kind Gottes, ein wertvoller Mensch bin? Ist das meine Kraftquelle und meine Motivation? Über meinen Glauben reden. Hat das verbale Reden und das nonverbale Reden, also das Handeln, Raum in meinem Alltag und auch in meiner Zeit und auch außerhalb der Gemeinde? Den anderen zum Glauben einladen. Ist mein Glaube, mein Reden und mein Handeln allein das einladend für einen anderen? Das sind jetzt alles drei Fragen, drei geschlossene Fragen. Und du hast die Möglichkeit, dreimal ja, weiter geht's in die nächste Runde. Aber mach's dir an dieser Stelle nicht so einfach. Ich glaube, Paulus hat immer und immer wieder sehr, sehr stark hingeschaut und überlegt und reflektiert. Also nimm dir irgendwann die Zeit, ganz bewusst alle drei, einer der Fragen mit Jesus zu besprechen, in dich hineinzuhören und in den Spiegel zu schauen. Und dann sei offen dafür, was das Projekt Neuanfangen in deinem Leben und in deiner Gemeinde bewirkt. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass du mit uns Geschichte schreiben willst und dass wir aus dir heraus leben können. Ich hätte gerne einen Plan von dir und ich würde gerne deine Gedanken wissen über mich, über unsere Gemeinde, über das Dautotal und das wunderschöne Hinterland. Schenk du uns immer wieder Erkenntnisse. Schenk du uns Zeit, auch auf dich zu hören, vor dich zu kommen, zu beten und Weisheit von dir geschenkt zu bekommen. Ich danke dir, dass diese rettende Botschaft in unserem Leben wirkt und uns zu Menschen machst, die du einfach schon lange in uns siehst. Ich bitte dich, dass du uns hier veränderst und dass allein durch diese Veränderung und deine Liebe andere Menschen schon ins Fragen kommen und das Tag für Tag und Jahr für Jahr. Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir aufeinander schauen und Acht geben, dass wir den anderen sehen und wahrnehmen. Und dass du uns immer wieder Menschen in den Weg hineinstellst, die dich suchen und wo wir wirklich auch Zeugnis geben können. Ich danke dir für die Zeit, die wir haben dürfen und die Gemeinschaft mit dir. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche.